Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute als dein Host Melanie Kaas-Hofer.
Er ist allgegenwärtig. Im Job, in der Familie, in unserer digitalen Welt. Und er betrifft uns alle. Die Rede ist von Stress. Aber wie schaffen wir es, besser mit Stress umzugehen, ihn zu managen und vielleicht sogar in positive Energie umzuwandeln? Dazu habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen, Nadine Rass. Sie war selbst Profigolferin, ist heute Mental Health Coach, Speakerin und Buchautorin. Mit ihrem Holistic Health Concept in der Respire Academy zeigt sie, wie wir durch Atmung, Bewegung, Natur und mentale Techniken mehr Resilienz und innere Ruhe finden können. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Mind Monkeys – Der Affenzirkus in deinem Kopf. Und genau um diesen inneren Zirkus wird es in unserem Gespräch gehen. Wie wir unsere Gedanken beruhigen, Stress abbauen und Gelassenheit trainieren können. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Nadine. Willkommen in unserem Podcast.
Danke für die Einladung, liebe Melanie. Es freut mich, dass ich da bin.
Wir starten unseren Podcast mit einem kleinen Health-Check. Das heißt, wir schauen uns an, wie es eigentlich um deine eigene Gesundheit bestellt ist.
Der Health-Check.
Welche kleine Gewohnheit hat dein Leben nachhaltig verändert?
In meinem Fall vielleicht muss ich etwas weiter ausholen. Wie du richtig sagst, ich komme ja vom Profisport, bin seit knapp 10 Jahren Verführungskräftin in großen Unternehmen tätig. Und natürlich auch als Mutter von 3 Kindern und Unternehmerin kann ich schon auch diesen Spagat erkennen, wo ich sage, manchmal war es im Profisport fast einfacher. Das heißt, diese Mehrfachbelastung, die wir alle mit Job, Familie und dann den eigenen Affenzirkus im Kopf noch haben, ja, da könnte ich viele, viele Beispiele bringen, die mich tagtäglich selber reizen.
Was ist die beste Investition in die eigene Gesundheit?
Zuerst mal das Bewusstsein dazu zu kreieren, dass Stress da ist, es einfach nicht zu verdrängen in dieser ständigen Getriebenheit, dieses ständige Ich muss noch schnell. Und wenn das Bewusstsein mal da ist, dann lernt man sich auch selber zu spüren und eben auch die Grenze zu erkennen.
Wenn du ein Schulfach einführen könntest zum Thema Gesundheit, was würde dort unterrichtet werden?
Bewegung unter freiem Himmel.
Schön. Was ist die größte Herausforderung für eine gesunde Lebensweise in unserer modernen Welt?
Meiner Meinung nach macht es die Digitalisierung doppelt schwer. Und zwar, es ist ein enorm hohes Tempo. Es wird alles noch schneller. Es ist eine hohe Last von vielen Aufgaben und es soll natürlich auch alles sofort passieren. Und diese Herausforderung, der Mensch bleibt einfach auf der Strecke.
Was ist eine vermeintlich ungesunde Sache, die du dir trotzdem regelmäßig gönnst?
Als gebürtige Tirolerin, die 16 Jahre in Italien gelebt hat, bleibt es der Espresso und die Bitterschokolade.
Wenn du nur eine Sportart für den Rest deines Lebens machen könntest, welche wäre das?
Definitiv nicht mehr Golf, denn mein halbes Leben von klein auf bestand aus dem Golfsport, den ich weiterhin selbstverständlich liebe, aber natürlich nicht mehr leistungsmäßig betreibe und kann ich nicht definieren. Ich würde tatsächlich sagen, Bewegung unter freiem Himmel, Natur, sich zu bewegen. Ich liebe Schwimmen und ich bin tatsächlich eine Freizeitreiterin geworden, aber ich stelle wirklich fest, draußen zu sein in der Natur mit Bewegung ist und bleibt auch meine, nenne es Sport.
Diese Folge wird präsentiert von Uffizi. Uffizi, was ist das eigentlich? Also wenn du Arzt oder Ärztin bist und mehr Zeit für deine Patienten haben möchtest, anstatt stundenlang in die Organisation deiner Praxis zu investieren, dann könnte Uffizi genau das Richtige für dich sein. Egal ob Terminbuchungen, Abrechnungen, Patientendaten oder Elga-Anbindung, Uffizi organisiert deine Praxis ganz easy und sicher, damit Medizin wieder persönlich wird. Mehr Infos unter uffizi.at. Uffizi schreibt man O-F-F-I-S-Y.
Nadine, ich würde dich gern zu Beginn auf ein kleines Gedankenexperiment mitnehmen. Wenn du jetzt einen idealen Tag hättest zum Entspannen, zum Stress abbauen, wie würde dieser Tag aussehen? Was würdest du machen?
Dein Gedankenexperiment ist genial. Ich gönne mir das tatsächlich, ohne dass du das vorher wusstest. Denn ich achte tatsächlich darauf, dass circa einmal die Woche, trotz Job und Familie, ein Tag, ein Dreivierteltag, fast ein ganzer Tag mir selber gehört. Und mein persönlicher Tag ist eben draußen in der Natur. Er beginnt mit gutem Essen, je nach Uhrzeit, Frühstück, Brunch. Dann ist es die Stille der Natur. Manchmal ist es ein zügiges Wandern. Es ist ein Naturbeobachten. Es ist wirklich die Stille, der weite Blick. Und immer kombiniert mit gutem Essen, was mir schmeckt, was wertvoll ist. Und dann ist es auch tatsächlich der Schlaf, den ich mir immer wieder als Kurzpause dazwischen gönne.
Und das schaffst du tatsächlich einmal in der Woche, das so umzusetzen?
Ja, tatsächlich. Ich darf manchmal sagen, ich lebe das, was wir seit ewigen gefühlter Zeit unseren Kunden auch vorleben. Ich brauche das, ich mache das und es ist richtig, mit der Zeit kommt dann schon ein ganzer Tag dazu raus. Es ist nicht immer derselbe Tag. Auch ich habe meine Termine eben auch als Buchautorin, Lesungen als Keynote-Speakerin, Termine. Aber ich merke schon, wie ich mich schnell regeneriere, wenn ich das eben tue.
Du hast es schon erwähnt, du warst selbst Profisportlerin, Golferin. Wie hat dich diese Zeit denn geprägt in Bezug auf deinen Umgang mit Stress, mit Leistungsdruck?
Das Witzige, was ich heute aus heutiger Perspektive am deutlichsten erkenne, ist die Normalität. Stress ist als solches ja nicht negativ, sondern eine normale Herausforderung, wie wir das nennen. Und wenn man so konditioniert wird wie der Profisportler, ist das ja die Norm. Wir lernen durch Ressourcen und Werkzeuge mit dem umzugehen. Das heißt, wir reduzieren den Stress gar nicht, sondern wir handeln ihn ab. Wir können mit dem und unserem eigenen Körper eben dann besser umzugehen oder lernen, damit besser umzugehen. Und gerade in der heutigen Berufswelt ist das ein eklatanter Unterschied. Da ist Stress, aber den Menschen fehlen die Ressourcen, damit umzugehen. Und deshalb wollen sie ihn oft vermeiden, was wiederum auch nicht zielführend ist, weil, wie mein Buch so heißt, denn Mindmonkeys ist dann langweilig. Wir brauchen die Herausforderungen, wir wollen gewinnen, wir wollen dabei sein, wir wollen arbeiten. Und ich bin auch selber davon überzeugt, der Mensch ist leistungsfähig. Nur meiner Meinung nach braucht er eben den Ausgleich. Er braucht diese Ressourcen, um die Dosis runterzubringen und somit eben auch in Balance zu kommen.
Hat es da selber in deiner Karriere irgendeinen Moment gegeben, wo du so begriffen hast, boah, Stress ist gar nicht immer negativ, sondern hilft mir vielleicht auch in gewissen Situationen?
Jein, ich würde sagen, ich war es gewöhnt, habe aber sehr wohl gespürt, was, wenn alles vorbei ist, also nach einem Wettkampf oder auch in der Berufswelt am Ende eines Tages, was dann die Symptomatik war. Also ich war müde in meinem persönlichen Fall. Ich hatte massivsten Hunger. Ich konnte überhaupt nicht reden danach. Ich war genervt und brauchte einfach diesen Rückzug, diese Stille. Und das, würde ich sagen, habe ich in meiner Aktivzeit als Athletin schneller gespürt wie den eigentlichen Stress. Die Dynamik, was in Wettkämpfen ist, die bringt den Athleten in den Fokus, in Bestleistung, motorisch wie mental. Aber danach, wenn es vorbei ist, dieses Zusammenklappen, das habe ich sehr stark immer gespürt und habe natürlich dann gelernt, damit hauszuhalten mit eben diesen Ressourcen, die wir heute auch unseren Kunden beibringen.
Du sprichst drüber, dass Methoden aus dem Profisport auch ins Alltagsleben übertragbar sind. Gibt es denn ein Beispiel, wie zum Beispiel ein Sportprinzip im Büroalltag helfen kann?
Absolut. Und zwar meistens geht es mal vordergründig um Akutmomente. Stress ist, wenn wir das jetzt auf unsere Mindmonkeys übertragen, wie ein Wellenreiten unserer Affen. Die Mindmonkeys sind in meinem Buch ein Synonym für unser Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein reagiert. Das kann ganz ein anderer Stressor sein, der bei dir das auslöst, dass deine Affen im Kopf reagieren wie bei mir. Und wenn man das schon mal wahrnimmt, auch im beruflichen Kontext, dass wir reagieren, dass wir Symptome haben, dann ist es schon mal die erste Ebene. Und die zweite Ebene, dass wir auch unser vegetatives Nervensystem schnell beruhigen können, nämlich selber beruhigen können. Und da spielen eben solche Werkzeuge wie Atmung oder Nervus vagus Aktivierung eine große Rolle.
Du hast es gerade angesprochen, Atmung, Mentaltraining, Natur hast du schon gesagt, sanfte Bewegungen sind so Teile deines Ansatzes. Welcher dieser Bausteine ist denn deiner Erfahrung nach so am wirkungsvollsten, wenn der Stress ganz akut da ist?
absolut die Nervus vagus Aktivierung. Das heißt, es ist der 10. Hirnnerv und binnen 30 Sekunden, wenn wir den aktivieren, reguliert er das autonome Nervensystem. Das heißt, unsere Mindmonkeys bekommen das Signal, jetzt Entspannung einleiten, die Gefahr ist vorbei. Und das ist natürlich auch in der heutigen Geschäftswelt oder generell in unserem Berufsalltag eine wichtige Parallele wie im Profisport. Es muss schnell gehen. Ich muss also schnell einen klaren Kopf bekommen. Ich muss schnell natürlich im Sport die Motorik wieder kontrollieren. Und in der Berufswelt würde ich sagen, es ist das Gleiche. Es muss schnell gehen, dass du eine klare Entscheidung oder die nächste Handlung setzen kannst.
Wie kann man den denn beeinflussen, diesen Nervus vagus?
Die Nervus vagus Aktivierung, da haben wir ganz viele Übungen, aber eine meiner beliebtesten, wiederum mit Verwunderung festgestellt, dass Kälte, also der Kältereiz, dass im Profisport würde niemand Zucker, Heißgetränke oder Süßigkeiten im Akutmoment einnehmen, weil eben die Affen dann völlig wirr wären, sondern wir arbeiten mit dem Kältereiz, wir arbeiten mit schluckweise Eiswürfelwasser trinken, also wirklich den Kältereiz auch über den Schluckreflex. Mhm. Der Nervus vagus läuft im Rachenraum und wenn du zum Beispiel 30 Sekunden lang an einem Eiswürfelwasser sippst, dann kannst du binnen, wie gesagt, 30 Sekunden dein autonomes Nervensystem beruhigen, bekommst einen klaren Kopf, kommst in die Ruhe und bist somit sofort wieder höchstleistungsfähig.
Das heißt, es braucht weniger als eine Minute eigentlich, um das umzusetzen.
Genau, absolut.
Du hast schon erwähnt, dein Buch Mind Monkeys, der Affenzirkus in unserem Kopf, erhältlich ab dem 17. November, hast du mir gesagt?
Genau.
Genau. Da kommt ein Wort auch oft vor, die Regeneration. Mhm. Was bedeutet denn Regeneration bei dir konkret und wie kann man die in einem so vollen Alltag auch umsetzen?
Regeneration oder anders formuliert, keine Leistung entsteht ohne Regeneration. Es ist ein völliger Irrglaube, was ich eben auch in der heutigen Berufswelt leider oft feststelle, dass Leute glauben, ich kann immer noch mehr und noch schneller und noch intensiver arbeiten. Und wenn wir uns Stress als Wellen vorstellen, geht es einfach darum, dass man selbstverständlich Höchstleistung bringen kann, konzentriert, fokussiert, Bestleistung, aber dann ist entscheidend, zum Beispiel am Ende des Tages oder vor der nächsten Herausforderung einen Abschaltmodus reinzubringen. Und das verstehen wir auch unter der aktiven Regeneration. Also es gelingt vielen Menschen eben nicht mehr in der heutigen Berufswelt abzuschalten, sich einfach nur mehr hinzulegen und auch das Gedankenkarussell ruhig zu stellen. Und da braucht es gezielte Übungen, um eben auch dieses Runterfahren, dieses Entspannen, Relaxen und wirklich wieder in diese Ruhe reinzukommen, um dann wieder zeitnah durchzustarten.
Mhm. Dieser Affenzirkus in unserem Kopf. Wie entsteht der überhaupt und hat denn jeder oder jede?
Bei mir ist der in meinem 15. Lebensjahr entstanden. Es war, wie gesagt, wirklich nur das heutige Synonym für das Unterbewusstsein. Ich habe damals bei meiner ersten Weltmeisterschaft wirklich Stress gespürt. Ich war furchtbar aufgeregt vor dem Turnier und konnte nicht schlafen, hatte ein Gedankenkarussell. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, was ist denn los? Warum sind einige quasi Affen in meinem Kopf, die mich so blockieren von dem, was ich sonst so gut kann? Und ja, ich sage, der Affenzirkus, also jeder Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsanteile, verschiedene Affen, die uns eben von Routinen, von Veränderungsprozessen abhalten. Und da geht es eben in der Stressregulation darum, dass wir Übungen finden, die eben diese Wand quasi durchbrechen, um uns wieder in Ausgleich reinzubringen.
Wie erkennt man denn frühzeitig, dass der Stresspegel jetzt wirklich kritisch steigt, noch bevor man dann vielleicht in eine Überlastung kommt oder schlimmstenfalls in ein Burnout?
Am einfachsten ist tatsächlich mal den Schlaf sich anzuschauen. Ich bin der Meinung, der Mensch ist leistungsfähig. Man stellt auch in der heutigen Resilienzforschung immer wieder fest, dass es nicht die großen Auslöser, irgendwelche Krisen oder dramatischen Vorfälle sind, sondern es ist logischerweise der Dauerstress. Das sind einfach immer diese Dauerbelastung ohne Abschalten. Und ich empfehle mal meinen Kunden als erstes das Schlafverhalten zu beobachten. Das heißt, wenn ich mal einen Tag nicht schlafen kann, 2, 3, überhaupt kein Thema. Aber wenn wir uns mal 3 Wochen anschauen und du spürst selber, ich bin nicht ausgeschlafen, ich bin tagsüber müde, mein Schlaf ist nicht erholsam, er ist dauernd unterbrochen, dass man einfach diese Ebene mal als erstes wahrnimmt. Dann ist das Zweite, dass man schon auch mal spüren lernt. Die heutige Gesellschaft ist sehr kopflastig. Im Gegensatz zum Profisport, da ist das Taktile, das Spüren, das Wahrnehmen natürlich durch die Motorik viel stärker ausgeprägt. Und wir stellen schon fest, dass die Menschen sich gerne Antworten geben und sagen, ja, ich weiß schon, aber, oder ich verstehe schon, aber. Aber wenn ich dich ins Spüren lenke und ich sage, spürst du den Kopfschmerz? Spürst du, dass dein Hunger sich verändert hat? Spürst du deine Atmung? Spürst du dein Herz, wie es klopft am Abend? Spürst du, dass es dir nicht gut geht? Dann beantworten mir diese Menschen mittlerweile schon, ja, eigentlich hast du schon recht, ich spüre es schon. Und da rate ich dann, lass mal das Aber weg, sondern geh wirklich auch da mal hinterher, gib dir Pausen, mach die ersten Übungen, sortier danach aus, was ist wirklich eine Präferenz, eine Priorität in deinem Arbeitsalltag und dann eben die wohlverdiente, ich nenne sie wöchentliche Auszeit. Kann zuerst kürzer sein, ich rede mal von 1-2 Stunden, ein Abend und meine Empfehlung weitet sich dann mal bis zu einem Tag echtes Nichtstun aus.
Ich würde gerne nochmal auf den Schlaf zu sprechen kommen, was du anfangs erwähnt hast, weil ich glaube, das betrifft sehr viele Menschen, dass sie schlecht schlafen und wenn dann wirklich über 3 Wochen vielleicht schlecht geschlafen wird, was kann man denn da tun? Was sind so erste Möglichkeiten?
Eben, wie ich gesagt, zuerst mal wirklich mal wahrnehmen, was ist los, das Warum mal hinten anzustellen und ich empfehle mal eine Schlafroutine, die letzte Stunde vor deiner Zu-Bett-Geh-Zeit und da trotz Digitalisierung mal eine Woche wirklich, also 5 bis 7 Tage konsequent die letzte Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, einerseits digitale Geräte völlig wegzulassen, also kein E-Reader, kein Handy, kein ich muss noch schnell das Wetter checken, ich muss noch schnell ein E-Mail schreiben, WhatsApp, alles Mögliche. Also unsere Affen haben ja quasi immer das Symbol aufmerksam, es geht weiter, es geht weiter. Sie dürfen also durch diese Reize nicht abschalten. Und dann rate ich dazu, es eben durch andere Übungen, wie zum Beispiel sanfte Bewegung, ein Abendspaziergang, eine Atemübung auf der Terrasse, durchaus auch ein haptisches Aufräumen, also kein digitales Aufräumen durch E-Mail-Ordner verschieben, sondern einen Kleiderschrank ausräumen, die Männer in der Werkstatt irgendwas herumsortieren. Gilt auch für Kinder, mal ein Zimmer aufräumen, eine Lego-Kiste, die Steine sortieren. Also wirklich ein haptisches Aufräumen. Und all diese Tätigkeiten, wenn man die dann in die letzte Zu-Bett-Geh-Stunde, also vor dem Zu-Bett-Gehen macht, dann entspannt absolut das autonome Nervensystem und wir kommen auch mental leichter zur Ruhe.
Was rätst du den Menschen, die wirklich chronischem Stress, chronischer Dauerbelastung ausgesetzt sind in mehreren Bereichen, vielleicht beruflich, privat, eben die digitale Dauerpräsenz hatten wir schon. Was sind denn so Strategien, um diese Affenhorde oder den Affenzirkus im Kopf ein bisschen zu beruhigen?
Liebe Melanie, du erwähnst schon mein gefährliches Wort Strategie. Die Menschheit ist voll von Plänen und Strategien. Ich bin eine Praktikerin, ich bin eine große Freundin der Umsetzung und da habe ich das Schminkprinzip weniger ist mehr. Ich stelle fest, dieser Overload an Informationen und alles irgendwo reinpacken zu müssen oder glauben zu müssen, ist wirklich weniger. Also weniger Strategie, weniger Umsetzung. Und da ist es wie auch im Sport, zuerst mal anfangen. Also eine Woche solche zum Beispiel Rituale mal ausprobieren, bevor man sie schon wieder bewerten und als strategisch abhaken. Ja, oder sehr beliebtes Beispiel ist kleine Übungen auch während des Tages. Einfach in der Mittagspause statt in der Betriebsküche oder mit Freundinnen zu chatten und zu telefonieren oder zu sprechen, wirklich mal eine Runde um den Häuserblock zu gehen. Dort sich mal zu strecken, in die Ferne zu blicken, ein paar Atemübungen zu machen. Und das kann letztendlich jeder. Da brauche ich keinen 5-Sterne-Wellness-Urlaub.
Wie wichtig sind denn auch Pausen, hast du schon erwähnt, aber vielleicht auch Langeweile in einer Welt, wo Produktivität, wo Leistung, wo Daueraction oft so ein bisschen glorifiziert wird?
Absolut. Ein zweites Lieblingswort ist eben Langeweile. Und zwar, das sollten wir vielleicht anders benennen in der deutschen Sprache. Es ist eine mentale Leere. Es ist, wie man in Österreich sagt, ein Narrenkastel schauen. Der Blick in die Weite, dieses ich warte auf mein Flugzeug, auf die U-Bahn oder sonst irgendjemanden und tue eben genau in dieser Wartezeit nichts, außer mal in die Ferne zu blicken, den Geist schwirren zu lassen, die Affen einfach mal zappeln zu lassen, ohne ihnen gleich jeden Gedanken nachzujagen. Und diese Kurzpausen der Langeweile, des echten Nichtstun, kann man dann sogar noch in sein Spüren lenken, die Augen durchaus mal zu schließen, mal die Atmung in den Unterbauch zu lenken, vielleicht sogar die Hand auf den Unterbauch zu legen und einfach mal ein paar Atemzüge dort, egal wo ich gerade bin, sich dorthin zu konzentrieren. Mhm. Und da werden andere Hirnareale aktiviert. Der Affe im Hippocampus wird dann deaktiviert. Er kann endlich mal aufhören zu kontrollieren, zu steuern, zu beobachten, sondern er geht eben ins Spüren. Und das hilft ganz, ganz vielen Denkermenschen, mal in diese tiefe Ruhe reinzukommen.
Hast du mir vorab erzählt, du bist ja viel in Unternehmen auch unterwegs mit deinen Coachings. Hast du denn für Führungskräfte einen Tipp, wie kann man Vorbild sein im Unternehmen, was Stressmanagement angeht oder es zu implementieren auch im Unternehmen, ohne dass es dann wirklich zu einem zusätzlichen Erwartungsdruck wird?
Ja, also da durfte ich auch sehr viel lernen die letzten Jahre. Und zwar, ich habe da wirklich manchmal aufrichtiges Mitgefühl, weil viele Menschen suchen, um nicht zu sagen, die machen sich wirklich auch auf die Suche nach Ressourcen, nach Quellen, weil sie mittlerweile eben Erschöpfung spüren. Auch viele Unternehmensentscheider sind sich dessen mittlerweile schon bewusst. Und ich merke, es braucht meiner Meinung nach zwei Dinge. Einmal wirklich konkrete Ressourcen, wie sie wir natürlich auch im Profisport anwenden, wir natürlich von Respire auch verkaufen mittlerweile in den Unternehmen als Programme, wo die Leute eben dann, die Teilnehmer, wirklich in die Eigenverantwortung kommen. Also die wirklich dann auch spüren, wenn ich das tue für mich, dann geht es auch einem ganzen Team, einer ganzen Belegschaft leichter. Das ist eine Säule. Und die zweite ist auch, dem Ganzen mal Raum zu geben. Denn alles, was vielleicht noch neu ist, auch kulturell, auch von unserer Zeit, ist am Anfang für viele Menschen befremdlich und da dürfen keine komischen Bemerkungen kommen, wie was macht sie denn jetzt und jetzt macht sie ja Atemübungen und das sind ja nur die Soft Skills der Frauen. Nein, das tut der Menschheit gut. Und gerade wenn wir in den asiatischen Raum schauen, da werden eben in großen Unternehmen Rückzugsinseln aufgestellt, wo die Leute einfach mal in der Stille ein paar Atemübungen machen. Die dürfen während der Arbeitszeit 10 Minuten mal die Augen zumachen. Es herrscht Stille. Sie dürfen rausgehen. Wir brauchen nicht immer nur im Büro sitzen, sondern wir können auch draußen in der Natur einfach mal eine Besprechung machen. Wir können dort Atemübungen machen. Also die zweite Säule ist, dem ganzen Mental Health-Thema auch einen Raum zu geben und nicht immer nur Strategien und Planungen aufzustellen, die letztendlich eh nicht umgesetzt werden.
Gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ich habe schon alles probiert oder gefühlt alles probiert? Was rätst du denen denn, die sagen, sie resignieren, weil sie nicht die richtige Methode oder die richtige Art gefunden haben, das anzugehen?
Super. Ja, das kenne ich leider auch. Manchmal ist es tatsächlich, wie vorhin erwähnt, zu viel. Ich gebe diesen Menschen manchmal die Aufgabe, was hast du denn genau probiert und pick mal nur 1-2 Dinge aus und mach sie mal konsequent eine Woche. Also da ist wieder das Prinzip, weniger ist mehr. Ich stelle fest, viele, da sind wir wieder in diesem Overload, die sammeln quasi in Know-how und Informationen. Aber wenn wir als Trainer genau hinschauen, sehen wir, sie setzen es nicht konsequent um. Also was ich sagen will, mach weniger, aber mach es konsequent jeden Tag.
Gibt es denn eine Geschichte aus deinen Coachings, die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, wo jemand wirklich durch diese Methoden oder durch deine Unterstützung spürbar entlastet wurde?
Oh ja, danke, danke, ganz viele. Und das ist mein persönlicher Antrieb, meine persönliche Mission, wirklich Menschen in die Stressfitness zu bringen, sie zu begleiten, zu helfen. Weil letztendlich geht es viel um Eigenverantwortung und es freut und ehrt mich, wenn mir Menschen dann tatsächlich mit scheinbar so wenigen Dingen, die sie letztendlich dann übernommen haben, mir berichten, hey, mir geht es besser, weil ich gelernt habe, auch meine Grenze mal zu spüren und nicht, ein Irrglaube, immer zu überschreiten. Also das unterscheidet auch den Profisportler. Er kennt die Grenze und er überschreitet sie eben nicht dauerhaft. Er spürt, wann ist die Grenze. Er kann somit auch einschätzen, okay, die Woche hatte ich viel, aber ich nutze eben diesen Ausgleich, um mich und meinen Affenzirkus wieder in Balance zu bringen.
Wenn du auf die kommenden Jahre blickst, was würdest du dir denn wünschen, persönlich oder vielleicht auch gesellschaftlich in Bezug auf das Bewusstsein für Stress, für mentale Gesundheit, für Resilienz?
Ja, wie schon erwähnt, das braucht nicht nur Strategien und Pläne, sondern dass es wirklich auch gerade in den Unternehmen dieses Tabuthema und diese Randgeschichte mal durchbricht und dass das genauso wichtig ist wie eben Investment in KI und immer nur Reporting. Alle Menschen müssen jetzt nur mehr berichten und Reports schreiben, aber ich behaupte, der Mensch als solches mit seinen Befindlichkeiten, mit seinem Wohlbefinden bleibt tatsächlich auf der Strecke. Und der Mensch ist ein komplexes Wesen, aber wir können können eben durch solche Ressourcen, durch solche Quellen ganz viele Menschen stärken. Und manchmal bin ich schon eine Träumerin, aber ich bin sogar überzeugt davon, dass wenn viele Menschen die eigene Gesundheit, die eigene Mindmonkeys, wie ich sie nenne, auf der eigenen Palme halten können, und das machst du und ich und noch viele, dann geht es uns als Gesellschaft besser, weil wir ja als solches ja dann gelassener und selbstzufriedener oder wie ich es nenne, mehr im Balance sind. Und auch die Konflikte würden weniger werden, die Konflikte würden abnehmen.
Ich habe dir ein paar Mythen mitgebracht zum Thema Stress, die vielleicht im Internet kursieren oder in den sozialen Medien. Und ich würde dich bitten, dass du mir einfach beantwortest, stimmt oder stimmt nicht, und auch erklärst, warum.
Sehr gerne, ich bemühe mich.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Der erste Mythos: Stress ist meistens schlecht.
Ich würde sagen, Stress ist schlecht, denn egal ob Eustress, also das Positive, wenn wir zum Beispiel immer siegen, gewinnen, shoppen, irgendwelche Spiele machen, ist genauso Eustress oder Distress sind Konflikte, Streit und Überforderung. Aber am Ende des Tages können unsere Mindmonkeys nicht unterscheiden und es geht bei beiden Arten des Stress wieder runter, den Stresslevel runterzubringen.
Wer gestresst ist, muss einfach nur mehr entspannen.
Ah, einfach, ja, das ist richtig. Also ich würde sagen, ja, nur das einfach muss ich ja eben wissen, wie. Wie entspanne ich, damit ich mein Stresslevel absenken kann?
Wir können aktiv Einfluss auf unser Stresslevel nehmen.
Richtig.
Kurz und knackig.
Genau, richtig. Wir können aktiv Einfluss auf unser Stresslevel nehmen.
Stress verschwindet, wenn man seine Probleme gelöst hat.
Ah, nicht ganz, denn viele glauben, Probleme gerade auf der rationellen Ebene zu lösen, aber leider schwelt eben im Unterbewusstsein sehr viele Altlasten mit und die triggern uns teilweise, wenn sie nicht aufgelöst werden, ein ganzes Leben lang und somit eben bleibt auch der Stress. Also teils, schwierige Kurzantwort zu geben. Darf ich es umformulieren? Ich würde sagen, das Stress-Arousal sinkt sich, wenn ich Altlasten verarbeite.
Sehr schön. Körperlicher Stress und psychischer Stress sind zwei getrennte Dinge.
Auch nicht ganz richtig. Das heißt, wenn wir dauernd mental uns überlasten, also sehr viele Reize haben, dann hat es sehr wohl körperliche Auswirkungen. Also ja, der Körper schickt Symptome. Denken wir an Schmerzen, Migräne, Kopfschmerzen und natürlich auch emotional. Also die Laune ist schlechter, wir sind gereizter. Also ich würde es zu gleichen Teilen setzen.
Und der letzte Mythos: Sport hilft immer gegen Stress.
Auch da, obwohl ich vom Profisport komme, muss ich korrigieren. Ich würde sagen, Bewegung hilft immer gegen Stress. Denn Sport ist schon wieder ein gefährlicher Begriff für viele, die glauben, oh Gott, das geht mir schon wieder in die Leistung. Und der gerade atypische Feierabend-Triathlet ist eigentlich der neue Herzinfarktkandidat, der sich teilweise von 9 bis 17 Uhr im Büro durch mentalen Stress überfordert. Und dann bringt er seinen Körper völlig in die Überlastung, weil er radelt, rennt und eben schwimmt. Und das ist beides für unsere Mindmonkeys Stress, also Überforderung. Also richtig müsste es lauten, sanfte Bewegung ist regenerativ.
Nadine, zum Abschluss würde ich dich gerne um ein Rezept bitten für unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar eine Übung oder eine Routine, mit der wir heute noch beginnen können, Stress abzubauen, mehr Gelassenheit in unser Leben zu lassen.
Das Rezept.
Eine Übung, ein Rezept. Also ich habe natürlich ganz viele. Ich zappe gerade meinen Katalog. Wir haben mittlerweile über 160, aber akut und schnell und für sofort würde ich immer gerne den Nervus Vagus in Kombination mit Atmung. Und es würde so ausschauen, dass viele Menschen ja sitzend tätig sind. Dadurch haben sie natürlich auch diese, wie ich es nenne, PC-Haltung, ja, diese gekrümmte Haltung. Genau, und wenn du da das Brustbein weit nach oben ziehst, also selbst jetzt in der sitzenden Rolle, dich vielleicht sogar nach oben streckst, die Arme weit nach oben nimmst, dabei durch die Nase einatmest und langsam und sehr, sehr lang, ich muss jetzt sprechen, auch noch ausatmest. Das Ganze dreimal gemacht, also wirklich Brustbein weit nach oben ziehen, weit sogar, wenn es geht, leicht nach hinten und dann dieses langsame. fließende Ausatmen führt dazu, dass du einerseits den Nervus vagus aktivierst und andererseits wirklich auch in den Unterbauch mal wieder Sauerstoff kommt und das entspannt sehr, sehr schnell.
Liebe Nadine, vielen Dank für das schöne Gespräch, für die vielen praktischen Tipps, die du gegeben hast. Ich glaube, da waren einige Inspirationen auch dabei und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch, liebe Melanie. Danke.